Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Avatar 2 läuft seit dieser Woche in den deutschen Kinos, aber auch weltweit. Und wenn Sie diese letzten Tage nicht in einer tiefen Höhle verbracht haben, haben auch Sie das mitbekommen. Und im Zuge des weltweiten Kinostarts dieses Films schrieb die Washington Post einen interessanten Kommentar, wie ich fand. Ich zitiere mal in meiner eigenen Übersetzung. Avatar 2 beweist, dass es doch keinen Ersatz für den großen Kinosaal gibt. Steile These, denn auch dieses Jahr, wenn wir uns mit dem Kino beschäftigt haben, dominierte in den meisten Hot Takes über den Zustand des Kinos das Wort Krise. Über diesen Krisenzustand wollen wir jetzt mitdiskutieren mit den besten Experten, die ich mir vorstellen kann. Es ist nämlich das fast gesamte Vollbild-Team bei mir im Studio. Im Studio ist Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo, leider kann ich nicht Hallo auf Navi sagen, sonst würde ich es machen.
Zugeschaltet ist auch Jörg Taschmann. Hallo Jörg.
Hallo Patrick.
Und Christian Berndt ist auch im Studio. Hallo Christian.
Hallo Patrick.
Also hallo euch dreien. Wir werden in dieser Stunde diskutieren über die großen Themen des Kinojahres 2022. Wir werden sie sortieren, analysieren, kommentieren. Wir haben uns da auf so vier Blöcke geeinigt. Anfangen sollten wir vielleicht mit dem Einbruch der Weltpolitik ins Kino, ja? Also den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der hat uns auch hier an dieser Stelle monatelang beschäftigt. Zeitenwende ist da so ein Wort, das in der Politikberichterstattung häufig benutzt wurde. Aber würdet ihr denn sagen, dass so eine Art Zeitenwende auch für das Kino am 24. Februar begonnen hat, Christian?
Absolut. Und ich würde auch sagen, also für mich ist das auch das einschneidendste Kinoerlebnis des Jahres und auch in meiner Zeit der Berichterstattung hier würde ich auch sagen, dass ich sowas Bemerkenswertes nie erlebt habe. Und zwar aus dem Grund, wenn man überlegt, dass im Moment dem Kino über alle Orten so das Sterbeglöckchen geklingelt wird und dass man weiß nicht, wie geht das weiter, stehen wir vor dem Ende des Kinos. Und dann erlebt man, dass in der Ukraine ausgerechnet im Krieg plötzlich das Kino, der Film, eine ganz zentrale Bedeutung bekommt. Vielleicht können wir später nochmal kurz darüber sprechen. Das ist auch eine Entwicklung, die das ukrainische Kino durchgemacht hat in den letzten 15 Jahren. Aber ich habe Dinge erlebt. Ich habe ja quasi nach dem Kriegsbeginn 2 Monate, fast haben wir jede Woche berichtet über die Ukraine. Und 2 Sachen will ich mal rausschneiden. Am Anfang stand natürlich die Produktion still. Die Kinos waren zu, aber relativ bald fingen die Leute wieder an. Da fing das Dovzhenko Center in Kiew, also das Filmarchiv, fing an, überall in der Ukraine Filmvorstellungen zu organisieren, gerade ukrainische Filme. Und eine Sache, die mich total berührt hat, war, dass zum Beispiel eine Kuratorin hatte mir erzählt, am Dovzhenko-Institut, die hat zu Hause ihre Familie, als die Bomben fielen, hat die denen Filme vorgeführt. Mhm. Zum Beispiel dann hat sie Charlie Chaplins Der große Diktator und erzählte, dass die sich schlapp gelacht haben. Also sie saßen da in dem Krieg, mitten in diesen Nächten. Und dann kam sie auf die Idee, als sie die Bilder sah, von Familien in der U-Bahn, ein U-Bahn-Kino einzurichten. Und das fand ich wirklich tagsüber Kinderfilme, nachts, damit auch einige schlafen können, Stummfilme ukrainische. Mhm. Das fand ich toll.
Jörg, du berichtest ja für uns auch vor allem immer über den Zustand des osteuropäischen Kinos. Wie hast du diesen Krieg und damit auch ja, seinen Einfluss auf die Filmszene ja auch in Osteuropa beobachtet?
Nun, das war sicherlich der größte Schock, den man sich nur vorstellen kann. Man war ja absolut ungläubig, dass sowas heute nochmal passieren könnte, ein Angriffskrieg mitten in Europa. Und interessanterweise hat es einen Film, nämlich das ukrainische Kino, plötzlich wieder in die Festivals gebracht, die das vorher eigentlich relativ kontinuierlich ignoriert haben. In Cannes gab es dann plötzlich 2 Filme im Nebenwettbewerb, nämlich Butterfly Vision und Pamphir, die mich beide auch künstlerisch zutiefst beeindruckt haben. Ich fand, das waren beides sehr starke Filme. Butterfly Vision ging es um eine junge Soldatin, eine Ukrainerin, die noch dem längst vergessenen Krieg im Osten der Ukraine eben freikommt, wieder in dem freien Teil der Ukraine ist. Und es stellt sich heraus, sie ist vergewaltigt worden. Sie will aber dieses Kind behalten. Also das war schon sehr beeindruckend. Pamphir ist ein ganz anderer Film, ganz anderes Genre, eher so ein historischer Räuberfilm. Ich fand es schön, dass man dann auch über Filme reden konnte, die man sonst wahrscheinlich gar nicht gesehen hätte. Und ich finde es schade, dass beide Filme, die streckenweise auch Nominierungen für den Europäischen Filmpreis bekommen haben, in Deutschland noch keinen Verleih gefunden haben. Also man redet immer über die Ukraine, man will sich immer solidarisieren, aber kein deutscher Verleiher ist bereit, zum Beispiel diese beiden Filme zu zeigen. Das finde ich schade.
Danke, ein Thema, das ja dann sofort auch auf uns zukam, war die Frage des Boykotts, gerade der russischen Filmproduktion und auch die Frage, wie sich die Filmfestivals, was ja immer noch für uns auch als Berichterstatter wichtige Orte der Debatte sind und uns Blicke in die Branche gewähren, wie man sich dazu verhält. Und ich hatte das Gefühl, dass da wöchentlich mindestens 5 verschiedene, ja, auch Haltungen durchexerziert worden sind.
Ja, ich glaube auch, dass das eine sehr ambivalente Geschichte ist. Und ich denke erstmal, dass diese Boykottaufrufe durchaus berechtigt waren, weil sie ja auch die Solidarität mit der Ukraine gezeigt haben. Also, dass auch die Filmszene da ist. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch noch mal sagen, das, was Christian am Anfang meinte, dass es eben ganz konkret zu Beginn des Angriffskrieges eben auch Förderung gegeben hat, Gelder für schusssichere Westen und so weiter, damit wir einfach von diesen Filmemachern, Filmemacherinnen auch Bilder noch geliefert bekommen, jenseits der Nachrichtenbilder. Ich glaube, dass solche Unterstützungen schon sehr wichtig waren. Und erstmal dann das russische Kino auszuschließen und zu sagen, wir wollen jetzt keine Propagandafilme sehen, und die gab es ja aus Russland in den letzten Jahren zuhauf, finde ich erstmal eine richtige Entscheidung. Aber natürlich gibt es auch regimekritische Künstlerinnen und Künstler aus Russland, und da muss man eben immer genau unterscheiden, welche Filme zeigt man, welche nicht. Also ich glaube, so generell für die Filmmärkte ein Boykott, keine russischen offiziellen Studios, Firmen und so weiter da. Aber bei den Filmemacherinnen und Filmemachern würde ich immer noch unterscheiden.
Jörg, da sind ja auch viele ins Exil gegangen, nicht wahr? Viele russische Regisseure.
Ja, natürlich. Der wohl auch der bekannteste derzeit, der ja nun in Cannes im Wettbewerb war, was ja zu einer sehr großen Kontroverse geführt hat, nämlich Kirill Serebrennikov, der hier in Berlin lebt, der ja auch lange die Schikanen in Russland erlebt hat, unter Hausarrest gelebt hat beispielsweise. Und ein anderer sehr, sehr bekannter Regisseur ist Andrei Svjaginzew. Und auch der ist mittlerweile emigriert. Und es gibt noch viele, viele andere, auch unbekanntere Regisseure, Regisseurinnen, die nicht mehr zurück ins Land gegangen sind, die dort nicht mehr leben möchten. Und um auf diese Boykottproblematik kurz zurückzukommen, in Cannes ist es ja stark kritisiert worden, dass der Film von Serebrennikov im Wettbewerb lief. Agnieszka Holland beispielsweise hat sich vehement dagegen ausgesprochen. Wir haben damals ja auch ein Vollbild darüber berichtet, über diese Pressekonferenz, die es in Cannes gab. Und ich war da auch, muss ich zugeben, innerlich zerrissen. Einerseits finde ich schon, dass so ein Film gerade von einem Autor wie und Regisseur wie Serebrennikov in den Wettbewerb gehört. Andererseits habe ich eben auch mit Leuten aus Estland geredet, die mir dann gesagt haben, ja, aber die Russen können eben noch Filme schicken und die Ukrainer haben gar nicht die Möglichkeit. Und das ist natürlich auch ein Argument, was man zumindest ernst nehmen muss. Ich würde trotzdem sagen, ich bin im Prinzip immer gegen einen Boykott. Also vor allen Dingen, wenn es die Falschen trifft. Und ein kultureller Boykott trifft eben oft die Falschen. Und da kann man sich schon auf das einigen, was Anke auch gesagt hat. Propagandafilme, offizielle Studios, nein. Aber wenn es eben Leute gibt, die auch kritisch über Russland berichten, die uns ein sehr kritisches Russland zeigen, dann sollte man die auf jeden Fall unterstützen, zumal die bestimmt in Russland nicht mehr gezeigt werden.
Ich würde gerne jetzt über diese Brücke des Exils nochmal die anderen Krisenherde der Welt in die Diskussion werfen, die uns ja auch beschäftigt haben. Iran und Afghanistan dürfen wir auch nicht vergessen. Christian, die Fluchtbewegungen sind so groß, nicht wahr? Es sind ja auch viele afghanische Regisseurinnen und Regisseure zu uns gekommen. Du hast einige davon gesprochen. Der Umgang mit denen, das fand ich immer ganz interessant in deinen Berichten, die sind ja hier und würden gerne drehen. Kann man die denn integrieren in solche Filmwirtschaften wie Deutschland oder Frankreich, oder sind sie jetzt erstmal hier und erstmal Flüchtlinge? Talentierte, aber eben nur Geflüchtete.
Also absolut lassen die sich integrieren. Also zum Beispiel, es gab jetzt so ein Projekt, also um nochmal auf die Ukraine zurückzukommen, ZDF Neo hat eine Serie gedreht, die nur ausschließlich von ukrainischen Filmschaffenden gedreht wurde, Kameraleuten. Es waren auch welche aus Weißrussland dabei, also ein paar Flüchtlinge, und interessanterweise arbeiten da eben auch sozusagen potenzielle Feinde miteinander, das funktioniert. Und die sagen, die sind einfach sehr gut ausgebildet in der Ukraine. Also das lässt sich hervorragend machen. Also ich denke, das ist nicht filmisch ein Problem. Genauso mit iranischen Regisseurinnen und Regisseuren oder aus Afghanistan, zum Beispiel Shabanu Sadat. Ist die einzige afghanische Regisseurin, die mittlerweile in Hamburg lebt. Die hat einen ganz wunderbaren Film Kabul Kinderheim gedreht. Die Filmemacher und Filmemacherinnen hatten im Iran natürlich das Problem, die meisten drehen außerhalb, weil das zu gefährlich ist. Das war schon vor der Machtübernahme der Taliban, gab es Anschlagsserien gerade gegen das Kino. Und wenn man diesen Kabul Kinderheim sieht, der jetzt im Kino war, da denkt man, das ist ein absoluter Film, den man aus unserer Sicht absolut nachvollziehen kann. Es geht um ein Waisenkind in den 90er Jahren, der Wandel vom sowjetischen System der Besatzung zu der Taliban-Herrschaft. Und das ist ein wunderbar verspielter Film, der einerseits tragische Züge hat. Also es geht um diese Taliban-Herrschaft, die dann wie so ein Terror über sie kommt und gleichzeitig Bollywood-Elemente drin. Also ich meine These ist sogar, glaube ich, dass wir in Deutschland, wir reden ja nachher nochmal über den deutschen Film, da werde ich, das kann man das auch nochmal besprechen, dass wir durch diesen, so tragisch das für die Länder ist, aber diese Leute, die hier alle hinkommen, da, glaube ich, kann der deutsche Film absolut profitieren.
Die politische Weltlage, die schob sich ja, ehrlich gesagt, über ein anderes Strukturproblem des Kinos, also die Folgen der Pandemie, die haben ja immer noch große Spuren hinterlassen. Darüber sollten wir jetzt sprechen, denn das Publikum bleibt aus. Filme floppen und keiner weiß so richtig, wie man das Kinogehen auf der ganzen Welt wieder populärer machen könnte. Und wenn ich jetzt sage, auf der ganzen Welt, ist das vielleicht ja nur die halbe Wahrheit, denn ehrlich gesagt, ich las aus Amerika dieses Jahr ziemliche Lobeshymnen und Freudesartikel darüber, dass das Kinogehen weiter funktioniert. Katharina Wilhelm ist ja unsere Korrespondentin in Los Angeles und sie hat ja quasi das Ohr an Hollywoods Wänden und weiß ganz genau, ob es dort jetzt ein frohes Jahr, ein schlechtes Jahr war. Das hat sie uns jedenfalls vor der Sendung erzählt.
Und zwar, wenn wir auf die Zahlen gucken von 2009 im Vergleich zu jetzt, dann sind die Ticketverkäufe tatsächlich um 34% runtergegangen. Also von Normalität kann man da tatsächlich nicht sprechen. Und das liegt vor allem daran, dass es eigentlich zu wenig Filme gibt in den Kinos. Also tatsächlich liegt es nicht unbedingt, glaube ich, daran, dass die Leute keine Lust haben, ins Kino zu gehen, aber die Gelegenheit fehlt. Denn die Vereinigung der Kinobetreiber hat tatsächlich gesagt, es gibt rund ein Drittel weniger Filme als jetzt im Vergleichsjahr 2019. Das ist schon eine ganze Menge. Dafür sind fast die Ticketverkaufszahlen dann noch wieder ganz okay.
Christian, du hast ja vor der Sendung auch noch mit einem anderen Experten der Filmbranche gesprochen, um auch Katharina nochmal einzuordnen. Ulrich Höcherl, der Chefredakteur von Blickpunkt Film. Wie sieht der denn das Ganze mit den Zugpferden, Blockbuster, Kino und Hollywood und den Zustand des Jahres 2022?
Also er sagt im Prinzip, also die Blockbuster sind natürlich wichtig. In der Pandemie, jetzt in den jetzigen letzten zwei Jahren, war es ja so, dass es manchmal so einige Blockbuster gab, auf die man immer wieder gesetzt hatte. Das war James Bond, dann war es Tenet und immer wieder hörte man von den Kino, aus der Branche, diese Blockbuster, die ziehen das Publikum und das ist leider so nicht eingetreten. Das heißt, diese Leute sind zwar in die Filme teilweise gegangen, also jetzt dieses Jahr zum Beispiel Top Gun Maverick war tatsächlich, sagt Ulrich Höcherl, ein Riesenerfolg, über 1 Milliarde Einspielergebnis in der Welt und auch in Deutschland, also über 4 Millionen Besucher, das ist sehr viel. Und aber das Problem ist, sagt er, dass das nicht so aufgegangen ist, wie man sich das gewünscht hatte, nämlich dass danach das Publikum dann reingeht und dann nach dem Blockbuster quasi auch sich den anderen Film anguckt, das ist leider nicht so eingetreten.
Avatar ist ja jetzt auch der Casus Knactus. Avatar wird jetzt zeigen, ob die Zuschauer auch in Deutschland, aber auch weltweit in dem Maße zurückkommen, wie man sich das erhofft. Weil wenn sie jetzt für Avatar nicht kommen, wenn der nicht mindestens 5 bis 6 Millionen Zuschauer macht in Deutschland, dann könnte es sein, dass man sich sagen muss, zumindest die Mainstream-Kinos, die großen Kinos haben ein Problem.
So, das ist jetzt die erste Frage, die ich jetzt in die Runde nochmal werfe. Diese These, Anke, bringen diese großen Dinge aus Hollywood wie Avatar 2 das Publikum auf ein Level vor der Pandemie wieder zurück oder ist da auf ewig etwas verschütt gegangen?
Ui, das ist jetzt aber schwierig. Ich will jetzt hier nicht das Kino für tot erklären. Also ich glaube schon, on the long run wird das Kino wieder zurück werden, wird das Publikum wieder kommen. Weil diese Schauwerte von Avatar, die muss man doch im Kino gesehen haben. Also die kann ich doch nicht irgendwie auf meinem kleinen Bildschirm zu Hause gucken. Also das glaube ich schon, dass das kommt. Ich glaube einfach, dass die Pandemie eher auch eine Lupe war für eine Entwicklung und dass das jetzt alles viel stärker eingetreten ist, aber dass über so Filme wie Avatar, Top Gun, das Kino sich doch einfach das Publikum wieder zurückerobert und die großen Kinos, weil davon gerade die Rede war, die denken ja auch um, weil sie machen ja jetzt immer mehr Luxuskinos raus, also dass sie eben die Sitzplätze vergrößern, damit man schöner sitzt und dabei immer noch was trinken kann und Essen serviert bekommt und sonst was. Und ich glaube, dass das alles dazu beitragen wird, dass wir da in 2, 3 Jahren nicht mehr drüber reden, sondern dann werden wir wieder über die Schauwerte reden, die wir gesehen haben.
Jörg, darüber haben wir ja schon zu Tenet-Zeiten gesprochen, ob es diese großen Zugpferde braucht, beziehungsweise ob die Zugpferde wirklich Zugpferde sind. Wie siehst du das denn? Mit Maverick und Avatar ist jetzt quasi im Blockbuster-Bereich alles wieder top.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Filme wichtig sind, weil sie überhaupt hohe Publikumszahlen generieren. Aber wenn wir uns Deutschland angucken, ja, 4 Millionen, Top Gun klingt super. In Frankreich haben ihn aber 7 Millionen gesehen. Also es gibt eben Länder, da funktioniert es besser. Es gibt auch Länder wie Italien, da haben ihn nur 1,7 Millionen gesehen. Also wir sind da vielleicht irgendwo zwischen Frankreich und Italien so in der Mitte. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist nicht unbedingt, ob das Mainstream-Kino funktioniert. Das hat nämlich gewisse Probleme. Es gibt nicht genug Filme. Dadurch hat es einen Kinobesucherschwund gegeben, vor allen Dingen im Sommer, der nicht nur in Amerika stattgefunden hat, sondern eigentlich überall in Europa. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist der Publikumsschwund des Arthouse-Kinos. Und der ist dramatisch. Also es gibt Filmverleiher in Deutschland, die sagen, wir haben 66% weniger Zuschauer mit unseren Filmen als noch vor der Pandemie. Und ich nenne jetzt mal nur zwei Titel, die weit unter den Erwartungen gelaufen sind. Das ist einmal von Hans-Christian Schmidt, Wir sind dann wohl die Angehörigen, ein Film, der nur 10.000 Besucher gemacht hat, von einem Regisseur, der früher in den Hunderttausenden die Besucher angezogen hat mit Filmen wie 23 oder Crazy. Ein weiterer Film, Anke, ist Asghar Farhadis A Hero, der in Deutschland unterirdisch schlecht gelaufen ist, der in anderen Ländern wie Italien oder Frankreich durchaus noch respektable Zahlen gemacht hat. Also gerade Filme mit einer etwas härteren Thematik, die finden in Deutschland keine Zuschauer mehr. Das hat nicht unbedingt nur was mit der Pandemie zu tun. Da hast du recht, Anke. Das ist so eine Entwicklung, die hat sich durch die Pandemie eigentlich nur noch verstärkt. Und da mache ich mir ernsthaft Sorgen. Ich finde es wirklich schade, wenn gewisse Filme, also dieser künstlerisch wertvolle Film, sag ich mal, der auch ein bisschen anders erzählt, der sich auch mehr wagt, wenn der hier in Deutschland immer weniger Publikum findet, dann mache ich mir große Sorgen und bin da nicht so optimistisch, ob das so schnell wieder ins Lot kommt. Man kann das schaffen, aber dann braucht man wirklich ganz andere Kampagnen und ein Kinofest reicht nicht, aber war eine der guten Ideen. Aber da muss man sich wirklich in anderen Ländern umschauen, wie man Kinos auch wieder attraktiver macht. Abo-Modelle, die Leute sind in einem Flatrate-Zeitalter. Flatrate ist Netflix, da muss auch das Kino mitdenken, da müssen die Kinos auch miteinander arbeiten und nicht gegeneinander.
Und das war das Stichwort Netflix. Wir müssen nämlich um die Konkurrenz oder auch Nicht-Konkurrenz, das ist immer die Einstellung zum Thema, über das Streaming sprechen und geben nochmal das Wort an Katharina Wilhelm, die nämlich einen sehr interessanten Trend in Hollywood festgestellt hat, weil so ganz leicht nur noch aufs Kino zu setzen, das wollen die großen Hollywood-Studios anscheinend dann doch nicht mehr.
Offensichtlich ist es immer noch so, dass es da einen Rückstau gibt, dass es Projekte gibt, die nicht umgesetzt wurden, wohl auch wegen der Pandemie. Und das Zweite ist tatsächlich, dass viele Hollywood-Studios nach wie vor auch stärker auf Streaming setzen. Also dass es manche Filme gibt, die es überhaupt nicht erst in die Kinos schaffen, sondern die dann zum Teil direkt on-demand angeboten werden.
Christian, also Streaming dann doch die große Konkurrenz gegen das Erlebniskino, ja?
Das ist wahrscheinlich noch nicht ganz entschieden, aber es gibt zumindest Anzeichen. Also sagt Ulrich Höcherl von Blickburg Film, der sagt eben, natürlich ist es so, dass die Studios unglaubliche Massen an Geld in Streaming-Projekte stecken, wie zum Beispiel Die Ringe der Macht, diese Fortsetzung von Herr der Ringe. Aber er sagt, es gibt auch eine Tendenz, doch im Moment auf die Kinos wieder zu schauen und auf die Kinofilme. Also weil zum Beispiel dieses Einspielergebnis von Maverick, Top Gun Maverick, gezeigt hat, die Studios bekommen dadurch gleich Geld rein. Also der neue Warner Discovery Chef David Zaslav hat gesagt, man braucht das Kino doch in dem Sinne, weil einfach diese Investitionen in die Streamer bis jetzt immer noch so eine Wette auf die Zukunft sind. Also die kreieren ja immer noch keine richtigen Gewinne. Die Börse hat sie jetzt mal abgestraft und insofern ist das, würde ich sagen, die Messe noch nicht ganz gelesen. Also es kann sein, dass das Kino zurückkommt.
Anke, ich zitiere immer gerne diese Abschlussrede von Steven Spielberg, die er mal vor Studenten an der UCLA in Kalifornien gehalten hat, indem er vor 20 Jahren gesagt hat, dass das Kino im Jahr 2050 eher wie Oper sein wird. Dass man auch erhöhte Ticketpreise zahlt, um ein Erlebnis zu haben. Und du sprachst ja schon von den Luxuskinos. Und wenn ich jetzt sehe, dass ein Ticket für Avatar, wenn man ihn so sehen möchte, wie James Cameron, der Regisseur, ihn sich vorstellt, nämlich in 3D und im IMAX-Format, da kosten die Tickets in der Woche 25 Euro, am Wochenende sogar mehr. Sind wir schon da? Ist das Kino die neue Oper?
Es geht sicher in die Richtung, aber ich glaube trotzdem auch immer noch an die vielen Arthouse-Kinos, die es gerade in Berlin gibt, die, was Jörg meinte, ja auch schon so Kampagnen machen, die immer mehr Regisseure zu Gesprächen einladen, die auch das Publikum viel mehr auffordern, in den großen Kinodiskurs mit reinzugehen. Deshalb glaube ich, dass es einfach auch in diesem Bereich weitergehen wird, nur anders, als wir jetzt rechnen, also wie es wir bisher kennen. Man geht nicht einfach mehr nur ins Kino, sondern das Kino wird noch immer wieder zu einer größeren Erzählung, zu einem größeren Ereignis auch im Arthouse-Bereich werden. Und da sehe ich wirklich gute Tendenzen hier schon, wie es in Berlin gehandhabt wird.
Sie hören das Filmmagazin Vollbild, unseren großen Jahresrückblick 2022 mit den Kritikern Anke Lewicke, Jörg Taschmann und Christian Berndt. Jetzt wollen wir uns dem deutschen Kino 2022 widmen. Ich muss euch alle nochmal hier reinholen, weil ihr so viele seid, was auch sehr schön ist, dass wir auch mal so zusammenkommen können. Christian, du hast ja mit Ulrich Höcherl gesprochen, dem Chefredakteur von Blickpunkt Film, einem Experten auf dem Gebiet gerade der Filmbranche. Und Jörg Taschmann hatte ja vor ein paar Minuten davon gesprochen, wie sehr ihn das ausbleibende Publikum des Arthouse-Kinos beschäftigt, uns alle sicherlich. Ich glaube, dass Ulrich Höcherl, das mir vor der Sendung erzählt, da auch zumindest auch kritisch ist, aber auch einen Hoffnungsschimmer hat.
Absolut. Also Jörg hat auch völlig recht. Also die Zahlen sind tatsächlich im Moment dramatisch für den Arthouse-Film in Deutschland. Allerdings, man muss auch dazu sagen, dass sich tatsächlich im Jahr das zum Beispiel für den deutschen Film, aber da kommen wir noch drauf, etwas gebessert hat. Also tatsächlich Filme wie zum Beispiel Andreas Dresens Kurnass gegen George W. Bush, ein Film, der eigentlich ein wunderbarer Kinofilm gewesen wäre, hat sehr enttäuscht. Aber in der zweiten Jahreshälfte sieht es besser aus. Und da hat Ulrich Höcherl tatsächlich auch ein Phänomen beschrieben, das uns doch Hoffnung macht, dass man tatsächlich auch neue Besucherschichten quasi erschließen kann fürs Kino.
Die Arthouse-Kinos müssen natürlich auch sich ein bisschen neu aufstellen, was die ganze Begegnung mit dem Publikum betrifft. Sie müssen halt auch eine Atmosphäre bieten, die ein jüngeres Publikum anspricht. Das ist ganz lustig. Es gab ja auch Filme, Rheingold ist so ein Film, der hat ein ganz anderes, das Hip-Hop-Publikum angesprochen, das sonst ins Konzert geht oder in irgendwelche Clubs und Kneipen. Und die kamen plötzlich, da haben sich die Arthouse-Betreiber fast ein bisschen gefürchtet vor ihrem neuen Publikum. Also man muss sich da halt auch einstellen auf eine veränderte Welt.
Ich kann das absolut unterstreichen. Ich habe Rheingold auch in einer gewöhnlichen Vorstellung gesehen und im Kino saßen Menschen, die man eher nicht sieht, also Hip-Hop-Fans. Und ich fand, das mit dem Fürchten hat sich absolut nicht ausgezahlt, denn das waren absolut tolle Vorstellungen mit einer super Energie, Anke, und einem Fatih Akin, der ja auch für eine Art deutsches Kino steht, von dem wir immer sagen, modern, international, irgendwie auch fähig. Auch super Erfolg. Das ist sein erfolgreichster Film an der Kinokasse überhaupt.
Ja, und er bleibt ja eigentlich seinen Themen treu. Wenn man seinen ersten Film nimmt, Kurz und schmerzlos aus dem Jahre 2000 oder 1999, ich weiß es gar nicht mehr genau, da ging es ja eigentlich schon darum, wie die Kinder von Einwandererfamilien der dritten Generation hier leben, dass sie längst angekommen sind. Und diese Geschichte jetzt eigentlich nochmal ganz anders zu erzählen, aus einer iranischen Perspektive, wo man mitbekommt, die geflüchteten Eltern, die kommen aus einer großen Musiktradition. Also die sind nicht hierher gekommen, um irgendwas zu machen, sondern sie bringen auch eine große Kultur mit. Und auf diese Kultur greift dann ja auch der Hauptdarsteller am Ende wieder zurück, wenn er dann in den Knast muss und dort nochmal Klavier lernt und seine Musikalität entdeckt. Also das finde ich eigentlich schon, wenn man so Fatih Akin nimmt, so einen ganz guten Rundumschlag, den seine Filme dann gemacht haben.
Jörg, der Erfolg von Rheingold ist ja jetzt erstmal auch etwas Positives, oder?
Durchaus, sehr, sehr positiv. Ich habe aber, wie ich den Film selber sehen wollte, weil ich gestehe, ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu sehen, fiel mir halt auf, dass der hier zumindest in Berlin nur in Multiplexen läuft, nicht in einem einzigen Arthouse-Kino. Und dann dachte ich schon, hat die Warner irgendwie den Film verboten an die Arthouse-Kinos gegeben, habe mit einem befreundeten Kinobetreiber in Dresden geredet und der hat mir dann lachend erzählt, nein, nein, da gibt's kein Verbot. Die Warner würde den Film schon sehr, sehr gerne auch in Arthouse-Kinos zeigen, aber die Betreiber schrecken zurück, weil eben das ein Publikum ist, was in ihre Kinos das eben nicht mehr kommt. Also das geht ja in die Richtung, die ihr bereits geschildert habt. Also auch sowas gibt es eben eine zu starke Trennung und da muss natürlich jedes Kino, und ich plädiere eben auch dafür, dass sich die Kinos öffnen müssen. Ich finde, jedes Multiplex-Kino sollte mittlerweile einen Arthouse-Saal haben und umgekehrt sollte es auch in den Arthouse-Kinos dann feste Programmplätze eben für, ich sag mal in Anführungszeichen, den populären oder den kommerziellen Film geben, damit man sich auch gegenseitig befruchtet.
Also halten wir eigentlich fest, es liegt nicht an den Filmen an sich, weil diese Filme, ob man sie jetzt mag oder nicht, sie haben auch, wenn man das deutsche Kino Revue passieren lässt, eine ziemliche Bandbreite. Es geht also eher darum, um die Vermarktung, wie man eben diese Filme wieder im Kino gut präsentiert. Und klar, Jörg, ich gebe dir recht, ich würde so gerne manchen Arthouse-Film, wie zum Beispiel den koreanischen Film Die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall, den würde ich gerne mal in einer ganz großen Leinwand sehen. Also das wäre vielleicht wirklich eine schöne Idee. Und ich glaube, dass es zum Beispiel in Toronto und in Kanada schon diese Multiplex-Ideen gibt, wo eben die großen Filme laufen, aber gleichzeitig auch in großen Sälen natürlich dann eben mal eine Louis Buñuel-Retro und so weiter. Und da finde ich, kann eben auch das Arthouse-Kino hierzulande auch noch mal aktiver werden, dass wenn zum Beispiel ein neuer Fatih Akin läuft, warum macht man da nicht noch eine kleine Reihe und zeigt kurz und schmerzlos und vielleicht noch einen anderen Film von ihm? Also, dass man das alles so mehr abdeckt. Also, das meinte ich auch schon, was ich in der Runde zuvor gesagt habe mit Event.
Ich finde es interessant, dass jetzt irgendwie in unserem Gespräch so eine These rauskam, dass Kinos Angst vorm Publikum haben, also vor einer gewissen Art des Publikums. Das scheint mir auch eher kontraproduktiv zu sein. Anke, aber ich will da kurz anhaken. Dem deutschen Kino wird ja auch häufig vorgeworfen, dass es wenig internationale Strahlkraft hat. Aber wenn es jetzt um einzelne Karrieren geht, wenn ich an Edward Berger denke, der für Deutschland den Oscar holen soll, für im Westen nichts Neues, oder Maria Schrader, die jetzt mit She Said in Hollywood reüssiert hat, auch wenn der Film an der Kinokasse in Hollywood, muss man auch ehrlicherweise sagen, gefloppt ist. Also eigentlich haben wir doch die Regisseurinnen und Regisseure, die Geschichtenerzähler, die das deutsche Kino relativ gut repräsentieren, oder ist das deutsche Kino doch wieder nur lokal und provinzhaft und regionalistisch und uninteressant?
Nee, das finde ich auf alle Fälle nicht. Ich meine, Rheingold hatte ja auch eine kleine Festivalauswertung in Rom, hat da auch einen Preis gewonnen und jetzt muss man einfach mal abwarten. Vielleicht hatten die Festivals auch erst Angst, wie die Kinos, diesen Film zu zeigen, so einen Hip-Hop-Film. Und vielleicht wird er jetzt nach dem Erfolg in Deutschland, und Fatih Akin ist ja gerade auch in Frankreich und Italien Name, einfach gut verkauft. Also gut, es gab jetzt in Cannes, glaube ich, wieder keinen deutschen Film im Wettbewerb. Aber wenn ich mir das deutsche Filmschaffen anschaue, finde ich, ist da schon eine Bandbreite. Also es gibt Wunderschön von Caroline Herfurth, was ja doch viele Menschen, gerade Frauen, einfach in der Thematik anspricht. Eine Komödie, wo wichtige Themen, was es heißt, Mutti zu sein und so weiter, erzählt und thematisiert werden. Aber dann haben wir wieder so einen radikalen Film wie Grand Jeté von Isabelle Stever, wo es eben um die Liebesgeschichte geht zwischen Mutter und Sohn, dass sie sich nur so annähern können über ihre Körper. Also ich finde, das ist schon eine tolle Bandbreite im deutschen Kino.
Es ist aber hinter den Kulissen, da muss man sagen, es brodelt. Christian, ne? Vieles bündelt sich auch im Stichwort Reformstau der Politik. Dieses Jahr sollte es zur Novellierung des Filmfördergesetzes kommen. Das wurde jetzt durch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth verschoben. Aber dennoch sagen doch alle, und so verstehe ich auch immer deine Beiträge, Christian, die du für uns machst, also von Verleihern über Produzenten, Reform dringend jetzt, bitte.
Absolut, ja, das ist eine riesige Debatte, die jetzt an Dringlichkeit auch gewonnen hat und durch diese Medienpräsenz jetzt, dass das Thema immer wieder Zustand des deutschen Films und was kann man tun, so stark hochgekocht ist, sieht sich jetzt auch Claudia Roth in der Pflicht, dann doch jetzt bald auch ein Konzept vorzulegen, das will sie auf der Berlinale tun für eine Reform der Filmförderung. Und ich sehe es, Anke, du hast schon recht, also der deutsche Film finde ich auch, es hat eine breite Bandbreite, aber ich finde, die internationale Ausstrahlung fehlt ihm tatsächlich und ich glaube, da ist auch was dran, dass das diese Filmförderung mit eine Rolle spielt, also diese vielen Fördertöpfe, man redet ja von diesem Fördertourismus, also dass Filmemacher sich dort um Finanzierung kümmern müssen und an jenen Töpfen, weil einfach eine Finanzierung nie ausreicht und dass da einfach sehr viele mitreden. Und mir fällt das beim deutschen Film doch immer wieder auf, wie sehr das oft dann doch so eine Konzeptkunst ist. Also mir ist das...
Was ist jetzt Konzeptkunst in dem Zusammenhang?
Wir holen mal Jörg rein, weil er schwebt.
Ja, Jörg. Eine ganz kurze Sache, über die wir noch reden müssen, weil sie noch nicht erwähnt wurde. Wir haben ja viele sehr kreative Regisseure, auch international höchst erfolgreiche, die sozusagen abgewandert sind jetzt erstmal in die Streaming, zu den Streamingdiensten. Christian Schwocho beispielsweise hat gerade die letzte Staffel von The Crown streckenweise mit abgedreht, fällt damit erstmal fürs deutsche Kino aus. Vorher hat er München gedreht, ein Netflix-Film, wo eben auch Netflix finanziert hat und nicht irgendwie eine deutsche Filmförderung. Also das dürfen wir nicht vergessen. Es wird so viel gedreht in Deutschland wie noch nie. Es mangelt sogar an Fachkräften, aber das ist in erster Linie wandern da sehr viele gute Regisseure und auch gute Kameramänner und so weiter eben ab zu den Streamingdiensten, die sich gerade im deutschen Kino irgendwo nicht diese Produktionsbedingungen finden, weil der deutsche Film ist auch unterfinanziert, da sind wir wieder bei der Förderung. Deutsche Filme sind zu billig und können auch deshalb international nicht mithalten.
Ich glaube auch, dass ein Problem ist, Anke, und darüber reden wir häufig, zu viele Filme für zu wenig Leinwände, um nochmal den Kinosaal hier reinzuholen ins Studio. Nicht alles, was ein Debütfilm einer Hochschule ist, braucht vielleicht eine mehrwöchige Kinoauswertung. Das ist auch so ein Punkt, wo man vielleicht schnell seitens der Politik Abhilfe schaffen könnte.
Ja klar, es braucht mehr, und da haben wir es natürlich in Frankreich sozusagen, so diese mittlere Förderung. In Deutschland gibt es sehr wenig oder sehr viel Förderung. Dazwischen unheimlich wenig, und dazwischen sind es gerade dann die Filme, die, nehmen wir Frankreich, Italien, auf den Festivals laufen. Und natürlich ist es total Unsinn, dass du als Regiedebüt, wenn du dann deinen Förderantrag stellst, dass du irgendwie schon mit einem Filmverleiher einen Vertrag haben musst. Und da sagen wir dann ja auch immer wieder, aber warum machen wir mit diesen Regiedebüts nicht ein Event? Warum schnüren wir die nicht zu einem Paket zusammen und wandern damit durch die Arthouse-Kinos in ganz Deutschland? Könnte das nicht auch was sein? Und wir dürfen in diesem Zusammenhang auch die Festivals nicht als Abspielstätte vergessen. Wir reden immer nur von den Arthouse-Kinos, aber dass die Festivalsäle immer voll sind und dass da das Kino funktioniert, das sollten wir wirklich nicht außer Acht lassen.
Ich bin Udo Kier und höre Vollbild auf Deutschlandfunk. Und nicht zu vergessen, Kultur, K-U-L-T-I-R, Kultur.
Tja, unkorrumpierbar müsste man sagen, Udo Kier, unverkennbar auch Fan unserer Sendung. Anke, einen Ton erstellt auf sanften Druck hin deinerseits und sicherlich eine der Kinobegegnungen des Jahres für dich, ne?
Ja, das war unheimlich schön in Locarno. Das war einer dieser ganz heißen Tage, und da musste ich mich zu diesem Luxushotel hochschleppen, wo Udo Kier wie aus dem Ei gepellt saß in einem sehr kühlen, klimatisierten Raum und sicher schon das dritte Weinglas in der Hand hatte zum Interview. Aber wo wir jetzt gerade Udo Kier gehört haben, da muss ich noch mal dran denken, eigentlich ist er doch einer der größten deutschen Stars im Ausland, und das schon kontinuierlich. Und das ist doch nun auch wieder interessant, dass ausgerechnet Udo Kier, der kölsche Junge mit den blauen Augen, immer seit 40 Jahren so einen hippen Ruf hatte.
Das stimmt allerdings. Wir wollen jetzt nach diesen ganzen infrastrukturellen Problemen, Krisen und Diskursen der Kinowirtschaft in Hollywood und Deutschland auch mal über die Bilder des Kinojahres sprechen. Bilder, die vielleicht bleiben werden, die uns angeregt, bewegt oder auch geärgert haben. Deshalb die Frage aller Fragen in die Runde. Jörg, weil du zugeschaltet bist, darfst du anfangen. Was war für dich denn dein Film des Jahres, dein Filmbild des Jahres? Was hat dich bewegt?
Also dann bleibt nur noch ein Film übrig, weil ich nenne natürlich einen Film, der in diesem Jahr auch in die deutschen Kinos gekommen ist, den ich schon vor einem Jahr in Cannes gesehen habe, und zwar ist das von Jacques Audiard. Der deutsche Titel ist nicht so ganz gelungen, Wo in Paris die Sonne aufgeht. Les Olympiades hieß er auf Französisch, und der hat mir deshalb so gut gefallen. Ist er in Schwarz-Weiß. Ich liebe Schwarz-Weiß. Und dann ist es ein Film von einem Regisseur, der eigentlich für Männerfilme bisher bekannt war und der plötzlich mit zwei wunderbaren Autorinnen des französischen Kinos gearbeitet hat, unter anderem auch mit Céline Sciamma. Und einen wunderbaren Film über eine Generation der 30-Jährigen gedreht hat. Und das ist ein Film, da geht's um Liebe, da geht's um nicht übersehen zu werden, da geht's um Prekarität, wenn man eigentlich eine gute Ausbildung hat, aber keine guten Jobs kriegt. Und das alles ist so spielerisch leicht gemacht und auf eine so wunderbare Art und Weise gefilmt, dass mich der Film wirklich umgehauen hat, dass ich nicht geglaubt hätte, dass Jacques Audiard so ein leichtes Meisterwerk gelingt, und für mich war es der schönste Film des Jahres.
Wirklich ein wunderschöner Film, den man jetzt auch mal nochmal nachgucken kann. Er ist auf VOD erhältlich. Christian, was war dein Film des Jahres?
Also mein Film, oder sagen wir mal so, die größte oder positivste Überraschung dieses Jahr fand ich tatsächlich, was ich vorhin schon erwähnt habe, Andreas Dresens Rabbi Kunas gegen George W. Bush, weil ich es nicht für möglich gehalten hätte, als ich in den Film gegangen bin auf der Berlinale, dachte ich, naja, ich war nicht ganz so neugierig, dachte, naja, politisch vielleicht ein bisschen aktivistisch oder was wird das für ein Film? Das ist ja im deutschen Film immer gerade kompliziert, wenn Regisseure versuchen und Regisseurinnen da so ein politisches Thema zu bearbeiten. Und dann erlebt man, dass er diese Geschichte mit Guantanamo, mit Kurnas in Guantanamo erzählt und es schafft, dieses Thema mit einem Witz und Pointen rüberzubringen. Also allein diese Hauptdarstellerin Meltem Kaptan, die ja Comedian ist, Autorin und Moderatorin, und die spielt dann diese Mutter von Kurnas, die einerseits wie eine Löwenmutter für ihren Jungen kämpft, gleichzeitig aber auch den etwas steifen Anwalt, gespielt von Alexander Scheer, umsorgt und sich um den kümmert, dass er mehr isst. Und man nimmt dieser Rolle das absolut ab. Und ich finde, Dresen schafft dann, bis als sie in Amerika sind, und da wird sie ja so ein bisschen von den Liberalen gefeiert und dann werden sie da empfangen und sie sieht da die Topfpflanze und merkt dann irgendwie, dass der Pflanze nicht gut geht. Und dann sagt sie dem Chef, sie müssen da mehr gießen und sowas. Also sie macht das, sie spielt toll und Dresen hat wirklich eine wunderbare Dialoge, die in Erinnerung bleiben, geschaffen. Also manche, er hat fast geflügelte Worte geschaffen.
Anke, du.
Na, ich wollte jetzt eigentlich sagen du, aber du bist dann nach mir dran. Also ich bin da ja doch immer ein bisschen voraussehbar. Ich bleibe beim asiatischen Kino, bei dem Südkoreaner Hong Sang-soo. Da habe ich ja eben schon mit angefangen. Die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall. Schönes Beispiel dafür, Jörg, auch wunderschönes Schwarz-Weiß, dass man mit wenig Geld großes Kino machen kann. Es geht einfach um zwei Frauen, die sich treffen und da passiert jede Menge, obwohl es eigentlich erstmal nur banale Dialoge sind. Es geht um eine Schriftstellerin in der Krise, die eine Schreibblockade hat, um eine Schauspielerin, die sich nicht mehr mit dem Schauspiel ausdrücken kann. Und sie beschließen dann zusammen, einen Film zu machen. Und ihre Vorstellung, wie der Film aussehen soll, so sieht eigentlich schon der Film von Hong Sang-soo aus. Zwei Menschen treffen sich und ich wiederhole mich, es passiert einiges.
Das stimmt allerdings. Ich schmeiß nur kurz meinen Titel rein, ist Zeiten des Umbruchs von James Gray, Armageddon Time im Original. Phänomenal besetzt, eine Geschichte, die von Assimilation, schwieriges Wort im Radio, handelt, von einer Familie in den 80ern in Amerika, einer jüdischen Familie, die versucht, in den Mainstream der Gesellschaft zu erreichen. Und ein Film darüber, dass man aus diesem Hamsterrad der Erwartung auch ausbrechen kann als Kind, nämlich früh schon Reis ausnehmen kann. Ich möchte euch aber noch mit einem Film konfrontieren, weil es sicherlich der erfolgreichste europäische Film des Jahres ist und niemand hat ihn einmal erwähnt in dieser Sendung bisher. Und zwar Ruben Östlunds Triangle of Sadness, jetzt neuerdings auch ausgezeichnet mit mehreren europäischen Filmpreisen. Und ich würde gerne über diesen Film jetzt noch kurz mit euch sprechen, weil er ja etwas bündelt, wovon wir ja auch immer betroffen sind, nicht wahr? Ich glaube, dass wir immer weniger über ästhetische Debatten diskutieren, über Filme, über Bilder und vielmehr über Diskurse, die hinter diesen Bildern stehen. Und ich dachte mir, dass diese Komödie, wo es ja um die degenerierten Reichen geht, um Klassismus, um Sexismus, dass dieser Film dann sehr gegenwärtig war, aber ich sag sofort, mich nicht ganz überzeugt hat. Ich weiß nicht, Jörg, du warst in Island für uns, hast berichtet vom Europäischen Filmpreis. Ist dieser Film jetzt total modern oder nur gegenwärtig?
Also dann würde ich sagen, er ist gegenwärtig und ich muss auch sagen, ich bin gar kein Fan dieses Films. Ich habe ihn mir extra angeschaut, ich bin auch ins Kino gegangen, ich hatte Vorurteile gegen den Film, ich hätte gehofft, dass sich diese Vorurteile nicht bestätigen, aber er hat mich einfach nicht überzeugt. Ich fand ihn ziemlich vulgär. Es gab ein paar gute Szenen, wenn ein Kapitalist aus Russland sich mit einem angeblichen Kommunist aus Amerika, gespielt von Woody Harrelson, wenn die sich da so ein bisschen duellieren, da sind ein paar witzige Sachen dabei, aber insgesamt fand ich, sage ich jetzt ganz bösartig, das war so Parasite für Arme.
Danke. Aber Goldene Palme in Cannes.
Goldene Palme in Cannes. Nein. Also ich muss sagen, als ich den Film gesehen habe, das war eben in Cannes, die Pressevorführung, brechend volles Kino. Und als dann das Unwetter auszieht, ich meine, ich habe da wirklich nochmal das Kino so richtig gelebt, weil da alle mitgegangen sind. Jeder hat gekrischen, man hat sich festgehalten und sonst was. Also es war ein schönes Kinoerlebnis in dem Moment und ich gebe euch in der Kritik recht. Also Ruben Östlund ist ein virtuoser Filmemacher, der beherrscht sein Handwerk, kann auch diesen internationalen Cast wunderbar zusammenhalten. Aber dem Film fehlt einfach die Utopie und deshalb ist er am Ende ein bisschen zynisch.
Das sehe ich eigentlich ganz anders. Also ich fand den Film großartig. Ich habe den auch mir sogar zweimal angeschaut und man muss dem auch wirklich zugutehalten. Ich war im Internationale in Berlin, also volles Kino bis auf den letzten Platz.
Riesenerfolg.
Für einen Film, der kein Blockbuster ist. Also und ich, was mich an dem Film einfach so beeindruckt hat, das mag sein, dass die Utopie fehlt, aber ich finde, ein Film muss auch nicht unbedingt eine Utopie zeigen, sondern ein Film kann auch einfach einen Ist-Zustand beschreiben. Und das macht er auf eine überraschende Art immer wieder. Also man wird immer wieder überrascht in Situationen und ich finde, Östlund ist ein hervorragender psychologischer Regisseur. Also die Charaktere, die er zeigt, die mögen zwar zum Teil überzogen sein, aber dann sind es immer wieder kleine Details, wo Figuren sich entlarven oder wo Figuren in ihre Irritation gezeigt werden. Der Film war im allerbesten Sinne irritierend.
Das stimmt. Das kann man auf jeden Fall unterstreichen. Vielleicht war auch dieses Kinojahr ja ein bisschen irritierend, das wir versucht haben, in dieser Stunde zusammenzufassen. Anke Lewicke, Christian Berndt, Jörg Taschmann, ich bedanke mich bei euch auch nochmal so, weil wir so zusammen selten sitzen, auch für eure Arbeit, die ihr seit Jahren jetzt auch leistet, für dieses Format, für eure Erfahrungen, Analysen. Wir profitieren alle davon. Vielen Dank, dass ihr mit uns allen ins Kino geht.